Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend. Ueli Maurer will Klarheit. Der Verteidigungsminister leitet eine Administrativuntersuchung in seinem Departement ein. Aufrüstung in Nahost. Die USA verkaufen Saudi-Arabien Waffen für 60 Milliarden Dollar. Schon wieder Kuba. Der Sacharow-Preis geht dieses Mal an den Dissidenten Guillermo Fariñas. Französisch fakultativ, weshalb am Frankophonie-Gipfel auch Länder wie Österreich oder Griechenland dabei sind. Loki Schmidt ist tot. Die 91-Jährige war viel mehr als die Frau des deutschen Ex-Kanzlers. Und der Kampf um die Ausschaffungsinitiative und den Gegenvorschlag dazu ist voll im Gang. Das ist vor allem ein Streit um Zahlen. Dazu das Dossier im heutigen Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Zunächst jetzt Nadja Ruch. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Bundesrat Maurer leitet in seinem Departement eine Administrativuntersuchung ein. Bei der Beschaffung des Führungsinstruments FIS-Heer habe es Ungereimtheiten gegeben, sagte Verteidigungsminister Maurer vor den Medien.
Ich werde eine Untersuchung einleiten. Nach Geschäftsreglement ist das eine Administrativuntersuchung. Die richtet sich nicht gegen Personen, sondern ich will am Beispiel FIS-Heer die Beschaffungsprozesse überprüfen und daraus entsprechende Lehren ziehen.
Das Führungsinstrument FIS-Heer ist ein Computersystem, das es möglich macht, militärische Operationen vom Bildschirm aus zu planen und zu lenken. FIS-Heer sei aber gekauft worden, ohne genau zu wissen, wie und wo es eingesetzt werden solle. Die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen ist der Ansicht, dass es weder eine Ausschaffungsinitiative noch einen Gegenvorschlag dazu braucht. Die bestehenden Gesetze reichten aus, um kriminelle Ausländer auszuweisen. Umfragen zeigten, dass bereits heute immer mehr kriminelle Ausländer ausgewiesen würden. Im Jahr 2008 gab es 480 Ausweisungen, im Jahr 2009 wurden 615 Personen ausgewiesen. Wer auf der Autobahn über mehrere hundert Meter nicht genügend Abstand zum vorderen Auto hält, begeht ein schweres Verkehrsdelikt. Das Bundesgericht hat bestätigt, dass in solchen Fällen der Führerausweis für 3 Monate entzogen werden kann. Als Faustregel gilt ein Abstand von knapp 2 Sekunden. Im fraglichen Fall habe die zeitliche Differenz aber nur 0,3 Sekunden betragen, so das Bundesgericht. Nachtarbeit muss in der Schweiz gut begründet sein und Bewilligungen dafür dürfen nicht voreilig vergeben werden. Diese Ansicht ist das Bundesverwaltungsgericht und es macht damit einen Entscheid des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO rückgängig. Das Bundesverwaltungsgericht musste einen Fall der Warenhauskette Manor beurteilen. Manor wollte ihre Inventuren statt am Wochenende neu in der Nacht durchführen und erhielt dafür vom SECO eine Bewilligung. Damit nicht einverstanden war die Gewerkschaft Unia und klagte. Das Bundesverwaltungsgericht hielt nun fest, Nachtarbeit sei nur dann erlaubt, wenn sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich sei. Im Westjordanland bauen jüdische Siedler wieder Wohnungen. Zurzeit seien es etwa 600. Dies zeigen Recherchen der Nachrichtenagentur AP und der israelischen Bewegung Frieden Jetzt. Bis Ende September durften keine zusätzlichen Wohnungen gebaut werden. Dann lief der israelische Baustopp aus. Die Palästinenser hatten weitere Friedensgespräche davon abhängig gemacht, dass der Baustopp in Kraft bleibe. Das EU-Parlament verleiht den diesjährigen Sacharow-Preis dem kubanischen Dissidenten Guillermo Fariñas. Die Nachricht löste in Oppositionskreisen in Havanna Begeisterung aus. Fariñas selbst sagte, es sei nun Zeit für Demokratie und Meinungsfreiheit in Kuba. Der 48-jährige Arzt hatte sich wiederholt mit Hungerstreiks für politische Reformen eingesetzt. Der Preis des Europaparlaments ist mit 50.000 Euro dotiert. Ob Fariñas ihn persönlich in Straßburg abholen kann, ist noch nicht klar. In Russland haben Schwule und Lesben einen Erfolg im Kampf um ihre Grundrechte errungen. Die russischen Behörden hatten in der Vergangenheit wiederholt die Gay-Pride-Paraden in Moskau verboten. Damit hätten sie gegen das Diskriminierungsverbot und die Versammlungsfreiheit verstoßen, hält der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Urteil fest. China ist nicht einverstanden mit einem UNO-Bericht, der chinesische Waffenlieferungen an Sudan untersucht. Das Urteil der UNO-Experten: in Darfur seien Patronenhülsen aus China gefunden worden. Für die Krisenregion im Westsudan, wo Bürgerkrieg herrscht, gilt ein Waffenembargo. Lieferungen an Sudan selber sind dagegen erlaubt. Der chinesische Vertreter in New York wies den Bericht zurück. Für die Anschuldigungen gebe es keine Beweise. China ist mit Sudan eng verbündet und kauft den größten Teil des sudanesischen Erdöls. Zwei Großkonzerne haben ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal präsentiert. Die Großbank CS meldet einen unerwartet starken Rückgang beim Gewinn. Er sank von fast 1,6 Milliarden Franken auf noch 600 Millionen. Vor allem stockte das Geschäft im Investmentbanking. Der Pharmakonzern Novartis machte im dritten Quartal einen Gewinn von 2,3 Milliarden Dollar. Das ist 10% mehr als in der Vorjahresperiode. Neue Medikamente wirkten sich positiv aus. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.512 Punkten, ein Plus von 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.142 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu 1,3470 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,48 Rappen. Das Wetter. In der Nacht ist es oft klar, morgen ist es nur noch zeitweise sonnig, am Morgen hat es einige Nebelfelder über dem Mittelland, tagsüber ziehen vor allem im Norden immer wieder Wolkenfelder vorbei und am Abend fällt in der Romandie etwas Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 9, im Süden rund 13 Grad. Am Samstag ist es bewölkt und es fällt ab und zu etwas Regen, im Osten bläst Föhn. Am Sonntag setzt bei kräftigem Westwind verbreitet Regen ein. Die Temperaturen liegen bei rund 11 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Die weiteren Personen in dieser Sendung plus minus in der Reihenfolge ihres Auftritts. Uli Maurer zunächst. Der Verteidigungsminister nimmt den Besen in die Hand und will das Beschaffungswesen sauberer machen. Dann Daniel Möckli, der Experte für Sicherheitspolitik, über den Milliardenrüstungsdeal zwischen den USA und Saudi-Arabien.
Ich glaube, Aufrüstung ist jetzt aus amerikanischer Sicht die beste von verschiedenen eher schlechten Optionen, die man hat.
Mohammed Yunus, wie der Friedensnobelpreisträger aus Bangladesch seinen Landsleuten die Solarkraft schmackhaft macht.
If in one village there's one home with the solar home system, it's one bulb lighted, you can see from miles. And your neighbors become very jealous that you have this.
Weiter dann Guillermo Fariñas, der kubanische Dissident, der immer wieder sein Leben riskiert für die Demokratie. Und Loki Schmidt, keine konnte Botanik so gut erklären wie sie.
Diese kleinen Knollen, wenn Sie denn sie genau ansehen, die sehen ein bisschen aus wie zwei kleine Huben, darum Knabenkraut.
Außerdem der Frankophonie-Gipfel, ein Anlass auch für Nicht-Frankophone und das Dossier zur Ausschaffungsinitiative, eine Abstimmung, die auch im Ausland aufmerksam verfolgt wird. Verteidigungsminister Uli Maurer steht seit langem im Gegenwind. Sein sicherheitspolitischer Bericht wurde vom Parlament zerzaust. Mit seinem Armeebericht erzürnte er seine eigenen Offiziere. Und auch sein Departement, das VBS, ist unter Beschuss. Mal wegen nicht funktionierender Logistik, mal wegen fragwürdiger Informatikprojekte. Das alles ist jetzt auch dem Verteidigungsminister Uli Maurer selber zu viel des Schlechten. Er will aufräumen. Der Bericht von Freddy Gasser.
Er wolle nicht auf Vorrat jammern, wie es ihm immer vorgeworfen werde, sagte Uli Maurer heute Morgen und monierte dennoch. Was seine Inspektoren herausgefunden hätten, zeige, dass im VBS vieles falsch laufe.
Wir haben ein Rechnungswesen, das keine betriebswirtschaftliche Beurteilung zulässt. Wir kennen die Kosten nicht. Das Zweite sind Prozesse und Abläufe im Departement, die sind nicht immer klar und damit ist auch die Verantwortung verwischt und Prozesse werden ohne klare Verantwortung geführt.
So hat Maurer etwa erfahren, dass das VBS über 3000 sogenannte Dienstleistungsverträge extern vergeben hat.
Ich habe wirklich nicht nur gestaunt, sondern mich einmal wirklich geärgert. Wir schließen ganz offensichtlich für sehr vieles Dienstleistungsverträge ab, lassen irgendwelche Gutachten anfertigen. Das ist schlicht und einfach nicht nötig.
Maurer will deshalb jetzt das ganze Beschaffungswesen administrativ untersuchen lassen, vor allem den Kauf des umstrittenen Führungsinformationssystems FISHER. FISHER soll computergestützt die verschiedenen Führungsebenen der Armee miteinander vernetzen. Ein Hightech-System, für welches das VBS rund 750 Millionen Franken zahlte. Dieser Kauf aber zeige, wie verzettelt die Verantwortlichkeiten zwischen Heer, Armeestab und Beschaffungsabteilung Armaswiss seien.
Irgendwann kommt dann ein Teil dieses Projektes zurück in den Armeestab, dann wird es eingeführt, es kommt zum Heer, dort werden Mängel festgestellt, es geht hin und her und im ganzen Prozess ist eigentlich niemand wirklich von A bis Z für solche Beschaffungsprozesse verantwortlich.
Einige der damals Verantwortlichen sind im VBS nach wie vor in Amt und Würde. Daran werde die administrative Untersuchung allerdings nichts ändern, betont Maurer.
Die richtet sich nicht gegen Personen, sondern ich will am Beispiel FISHER die Beschaffungsprozesse überprüfen und daraus entsprechende Lehren ziehen. Weil diese mangelnden oder nicht klaren Verantwortlichkeiten, das Hin- und Herschieben von Projekten, das führt dazu, dass diese Prozesse einfach nicht effizient sind.
Was Maurer aber als Militärminister am Projekt FISHER am meisten stört:
Wir haben immer noch kein Einsatzkonzept, oder? Man hat es damals einmal gekauft für die Verteidigung, dann hat man gesagt, wir brauchen es jetzt für den subsidiären Einsatz und jetzt sucht man einen neuen Einsatzbereich dafür, also es besteht noch kein Einsatzkonzept.
Das aber habe nicht das VBS zu verantworten, sagt Maurer und schiebt den schwarzen Peter der Politik zu. Sie habe das Projekt vor 7 Jahren wohl zu voreilig bewilligt. Eine Kritik, die der Schweizer CVP-Ständerat Bruno Frick nicht gelten lässt. Frick war damals schon Sicherheitspolitiker und ist heute Präsident der zuständigen Ständeratskommission.
Was das Parlament betrifft, sind wir natürlich, wie jeder Verwaltungsrat auch, auf sehr gründliche Vorarbeiten des Departements angewiesen, das die Bedürfnisse darlegt, welche die verschiedenen Beschaffungsmöglichkeiten evaluiert, welche die Vor- und Nachteile, die Kosten genau untersucht und uns erklärt.
Dies aber habe das VBS damals zu wenig fundiert geliefert, sagt Frick und spielt den Ball zurück zum VBS. Dass Ueli Maurer die Missstände in seinem Departement jetzt aufarbeiten lasse, sei nichts anderes als die Pflicht eines Verteidigungsministers.
Freddy Gasser. Es ist ein gigantisches Geschäft, das sich da anbahnt. Die USA wollen ihrem Verbündeten Saudi-Arabien Rüstungsgüter im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar verkaufen. Kampfjets, Helikopter, Raketen und anderes. Wenn es zu diesem Abschluss kommt, und dafür braucht es noch das Ja des US-Parlamentes, dann ist das der größte Waffendeal aller Zeiten. Und geliefert werden die Waffen in eine Weltgegend, die ohnehin schon hochexplosiv ist. Da stellt sich die Frage, ob das die Spannungen im Mittleren Osten weiter erhöht. Die Antwort kommt von Daniel Möckli. Er beschäftigt sich an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich unter anderem mit dem Mittleren Osten.
Ich glaube, in erster Linie ist es ein Ausdruck davon, dass diese Spannungen in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Die Polarisierung zwischen den verschiedenen Staaten in der Region hat stark zugenommen. Und die Golfstaaten erhoffen sich durch solche Aufrüstungsmaßnahmen einen Schutz vor Iran.
Sie erwähnen Iran und die USA haben auch gesagt, die Milliardenwaffenlieferungen an Saudi-Arabien stünden auch im Zusammenhang mit Iran. Betonung auch. Ist das nicht untertrieben? Den USA geht es doch vor allem um Iran.
Es geht ihnen sicherlich auch um Iran, aber ich glaube, es geht in erster Linie auch um Saudi-Arabien selbst. Die Beziehungen der Amerikaner zu den Saudis haben sich in den letzten Jahren eher verschlechtert. Nach dem Irakkrieg hat die amerikanische Ordnungsmacht eigentlich einen Einfluss verloren in der Region. Iran ist stärker geworden, die Saudis fürchten sich vor dieser Entwicklung und haben deshalb auch jetzt eigene Initiativen in der Region entfaltet. Man hat im arabisch-israelischen Konflikt eigene Positionen im Libanon. Und das hat zu einer Kollidierung mit amerikanischen Interessen geführt, beispielsweise in der Frage, ob man die Hamas im israelisch-arabischen Konflikt in die Friedensgespräche einbinden soll. Und indem man jetzt den Saudis dieses Waffengeschäft auch anbietet, versucht man Saudi-Arabien stärker wieder an die Amerikaner anzubinden. Und zwar militärisch wird das dann über Jahrzehnte der Fall sein. Also wenn es zum Abschluss des Deals kommt, dann wird auch Saudi-Arabien sehr eng in Zukunft militärisch an die Amerikaner angebunden sein.
Kann das denn funktionieren? Ein aufgerüstetes Saudi-Arabien hält den möglicherweise atombewaffneten Iran in Schach?
Nein, das wäre sicher verkürzt. Die wichtigsten Akteure sind Israel und die Amerikaner einerseits, Iran andererseits. Man erhofft sich wahrscheinlich auch durch eine konventionelle Aufrüstung Saudi-Arabiens allfällige Ambitionen für ein saudisches Nuklearprogramm wieder abzumildern. Wenn Saudi-Arabien sich konventionell stark genug fühlt, hat es vielleicht weniger Anreiz, auch über eine Bombe nachzudenken, als Antwort auf eine allfällige iranische Bombe.
Sie haben Israel bereits erwähnt. Wie wird das dort ankommen, wenn die USA jetzt als Partner Israels dessen Rivalen Saudi-Arabien derart aufrüsten?
Es gab eigentlich erstaunlich wenig Kritik bisher an diesem Waffengeschäft in Israel. Früher war das jeweils ganz anders. Wenn die Amerikaner mit arabischen Staaten Geschäfte machten, gab das immer heftige Kontroversen mit Israel. Der eine Grund für die milde Kritik momentan ist wohl, dass die Israelis jetzt selbst Kampfflugzeuge aus den USA erhalten wieder. Andererseits haben sie auch ein gewisses Interesse daran, dass Saudi-Arabien militärisch gestärkt wird im Verhältnis zum Iran. Und was ganz klar ist, die israelische militärische Dominanz in der Region wird auch durch dieses Waffengeschäft mit den Saudis nicht eingeschränkt.
Saudi-Arabien hat große Ölreserven und die USA sind auf Liefersicherheit angewiesen. Und sie tragen jetzt zur Sicherheit Saudi-Arabiens bei mit diesen Waffenlieferungen. Wie wichtig ist dieser Aspekt?
Das ist seit Jahrzehnten ein sehr wichtiger Aspekt. Ich glaube, die amerikanische Abhängigkeit von saudischem Öl wird in den nächsten 2-3 Jahrzehnten eher noch zunehmen als abnehmen, trotz gegenteiliger Rhetorik. Die Amerikaner haben auch Interesse an stabilen Energietransportrouten in der Region. Und ich glaube, sie wollen die saudische Regierung auch stützen in ihrem Kampf gegen terroristische Elemente und aufständische Gruppierungen an der Grenze zu Jemen. Da ist es bereits zu Gefechten gekommen, wo die saudische Armee schlecht aussah. Und man will jetzt wahrscheinlich auch den Saudis helfen, ihre innere Stabilität zu stärken mit diesem militärischen Aufrüstungsprogramm.
Die USA setzen auf ein äußerst autoritäres Regime mit völlig anderen gesellschaftlichen Normen. Wie beurteilen Sie diese Diskrepanz?
Nun, das sind die üblichen Widersprüche der Diplomatie. Das ist kein neues Phänomen. Man hat nach dem Irakkrieg versucht, Demokratisierung zu forcieren in der Region. Das hat nicht funktioniert. Heute setzt man klar wieder auf die Stabilität der autoritären Regime. Kurzfristig ist das eine nachvollziehbare Strategie. Langfristig ist sie sicher mit großen Risiken behaftet. Ich glaube nicht, dass Saudi-Arabien jetzt vor einem Umsturz stehen wird wie Iran 1979. Gleichzeitig ist der Nahe- und Mittlere Osten immer für eine Überraschung gut. Wobei man auch sagen muss, eine gute Strategie für den Westen in dieser Region gibt es selten. Und ich glaube, Aufrüstung ist jetzt aus amerikanischer Sicht die beste von verschiedenen eher schlechten Optionen, die man hat.
Daniel Möckli von der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich. Mit Mikrokrediten wurde Friedensnobelpreisträger Mohammed Yunus in den 70er Jahren bekannt. Mit Kleinstdarlehen, die Millionen von Armen helfen, die von keiner normalen Bank Geld erhalten. Doch Yunus hat nicht nur die Mikrokredite erfunden, er hat eine Vielzahl von Non-Profit-Unternehmen gegründet, die sich um weitere Bedürfnisse der Mittellosen kümmern. Eines davon versorgt die Landbevölkerung von Yunus Heimatland Bangladesch mit Elektrizität und das ist noch umweltfreundlich. Mohammed Yunus sprach darüber am Climate Forum in Thun. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler war dort.
Am Climate Forum diskutierten Firmenchefs, Forscher und Behördenvertreter über Technologien, die den Klimawandel bremsen könnten. Brillante Referenten stellten ihre Ideen vor, präsentierten Konstruktionspläne, Statistiken und Formeln. Doch keiner zog das Publikum so in den Bann wie der kleingewachsene, krawattenlose Mann, der sich auf die Bühne stellte und 40 Minuten lang bloß erzählte.
I'm very delighted to come here, and I'm very happy that you're focusing on climate change. You know that I'm from Bangladesh. When we talk about global warming, you're talking about us.
Wer über die Klimaerwärmung rede, rede über sie, die Leute von Bangladesch, sagte der 70-jährige Muhammad Yunus. Das bettelarme Land liege nur knapp über dem Meeresspiegel, werde heute schon oft überschwemmt und sei vom Klimawandel besonders betroffen.
And when you hear about climate refugees, that's us, because soon we'll be leaving our place and wandering around the world where to go.
Aber Yunus ist nicht gekommen, um nur vor Klimaflüchtlingen zu warnen und den Industrieländern deren Schuld vorzuhalten. Auch die Entwicklungsländer müssten etwas beitragen.
After all, it's our life. We can't wait for somebody else to decide on our life.
Die Selbsthilfe des Muhammad Yunus begann bereits 1996. Damals stand der Klimawandel noch nicht im Fokus. Es ging ihm darum, die arme ländliche Bevölkerung in seinem Land mit Strom zu versorgen. 70% hatten keinen Zugang dazu und würden über Jahrzehnte keinen bekommen. Die Kerosinlampen, die viele benutzen, um ihre Hütten zu beleuchten, geben kaum Licht und ihre Abgase vergiften die Menschen. Yunus dachte an Solarpanels, aber diese waren mit umgerechnet 500 Franken viel zu teuer.
To go to a village to tell them, look, you can have a solar home system, you can have light, but it will cost you 35,000 taka. 35,000 taka. They got shocked.
Da kam Yunus der Gedanke, die Solaridee mit dem Mikrokredit zu verknüpfen. Wenn die Leute die Panels über 2 bis 3 Jahre abstottern könnten, dann müsste es funktionieren.
If in one village there's one home with a solar home system, it's one bulb lighted, you can see it for miles. And your neighbors become very jealous that you have this.
Auf dem nächtlich stockfinsteren Land sei jede Glühbirne eine glänzende Werbung. Der Verkauf zog langsam an. Zuerst verkaufte die von Yunus gegründete Non-Profit-Firma Grameen Shakti 2 bis 3 Anlagen pro Monat. Dann galt lange die Zahl von 100 verkauften Panels pro Monat als magische Zahl.
Our fondest dream was to come to the 100 solar home system per month. I said, if I can go through this magic number, just to reach 100. Today we sell more than 1000 solar home system per day.
Heute setzt Grameen Shakti 1000 Anlagen ab, pro Tag. Bereits besitzen 500.000 Familien in Bangladesch dank Yunus eine Solaranlage. Doch für die Allerärmsten ist ein Kauf immer noch zu teuer. Darum predigt Yunus seinen Lieferanten in China, Kanada und Deutschland, sie müssten den Preis halbieren. So könnten sie den gigantischen Markt der Armen weltweit erobern, den Markt der Zukunft.
We said, look, we are very important because this is where your future lies. If every house has a solar home system, imagine how many homes in the world there is. Today we buy it for $2.50. If you can produce it and sell it at the consumer level at less than $1, nobody can stop solar anymore.
Um Bangladesch einen Teil dieses Marktes zu sichern, will Grameen Shakti die Panels bald im eigenen Land produzieren. Bereits jetzt stellen junge Frauen im Auftrag von Grameen Teile der Solarsysteme her. So fällt auch für jene etwas ab, die sich ein Panel noch gar nicht leisten können.
We train young girls in the village to make all the peripherals. We call them solar engineer. They're very proud of their title. Their parents are very proud.
Auch um die Batterien will sich Yunus noch kümmern. Diese seien zu schlecht, zu teuer, zu umweltschädlich. Seine Vision, ein radikal abgespecktes, langsames Elektromobil, sozusagen eine Batterie auf Rädern. Ein solches Gefährt würde als Stromspeicher funktionieren, der nachts die Hütte erleuchtet und tagsüber die Energie zur Wasserpumpe auf dem Feld bringt oder die Ernte abtransportiert.
And then it becomes meaningful for every family that yes, we have the mobility, we have the electricity for generation of irrigation and taking care of our household electricity.
Yunus wäre nicht Yunus, wenn er nicht auch darüber bereits mit Autoherstellern gesprochen hätte.
So they're saying, yes, it's technically possible, but that's not the market we are looking for. Yeah, of course, if you're not looking for them, but that's the market we are looking for. If you do that, then we have big, big possibilities.
Noch ist dieser potenzielle Markt den Autofirmen zu unbekannt und daher nicht geheuer. Doch die Ideen des Muhammad Yunus sind so ansteckend, dass zahlreiche namhafte Firmen mit ihm zusammenarbeiten wollten, wie er seinen Zuhörern am Climate Forum in Thun erzählt. Darunter der Sportartikelhersteller Adidas. Yunus sagte dessen Chef, er solle einen Schuh für alle herstellen, einen brauchbaren Schuh billiger als 1 Euro.
He said, that is a big task. Then I said, Adidas is a big company. Why should you look for a small thing? If you want to do something, do big. And that's the challenge that you should take.
Nur wer große Ziele anstrebe, erreiche auch Großes. Und tatsächlich, bald kommt der 1-Euro-Schuh auf den Markt. So lässt sich Yunus auch nicht davon beirren, dass die 500.000 Solarpanel, die er in Bangladesch installiert hat, nur einen geringen Einfluss auf den Klimawandel haben. Er denkt lieber daran, dass sie das Leben der Leute bereits heute verbessert haben, und das auf eine umweltfreundliche Art. Und dass es 14 Jahre dauerte, bis das 500.000. Panel verkauft war. Und er für die nächste 500.000 gerade mal ein halbes Jahr budgetiert hat.
Der kubanische Dissident Guillermo Fariñas erhält den Sacharow-Preis. Schon wieder Kuba, ist man versucht zu sagen, denn der renommierte Preis, den das EU-Parlament verleiht, geht damit schon zum dritten Mal in 8 Jahren an einen Vertreter des kubanischen Widerstandes. Auslandredaktor Franco Battel.
Dem EU-Parlament ist es offenbar ernst mit den Menschenrechten auf Kuba. 2002 verlieh es den mit 50.000 Euro dotierten Preis an Osvaldo Payá, einen christdemokratischen Dissidenten. 2005 zeichnete das EU-Parlament die Damas de Blanco aus, Mütter und Frauen von politischen Gefangenen, die für deren Freilassung kämpfen. Und nun erhält Guillermo Fariñas den Preis.
Yo pienso que este premio, aunque se lo concedieron a Guillermo Fariñas, es un premio que le ha sido entregado a todo el pueblo cubano.
Auch wenn er den Preis erhalten habe, so verdienten ihn alle Kubanerinnen und Kubaner, die sich für Menschenrechte einsetzten, sagte Fariñas gegenüber dem spanischen Radio. Er hoffe, dass Kuba bald eine repräsentative Demokratie sei, wie alle anderen zivilisierten Länder dieser Erde. Der 48-jährige Psychologe und Journalist ist einer der prominentesten Dissidenten der Insel. Im Februar trat er in den Hungerstreik. Er überlebte die 4 Monate nur, weil er, nur noch Haut und Knochen, in ein Spital eingewiesen und zwangsernährt wurde. Fariñas wollte erreichen, dass die Regierung von Raúl Castro politische Häftlinge entlässt. Erst als das Regime dies zusicherte, vor allem auch dank der Vermittlung der katholischen Kirche, brach er den Hungerstreik ab. Wie viele Regimekritiker war Fariñas in seiner Jugend ein überzeugter Kommunist und kämpfte im angolanischen Bürgerkrieg auf sowjetischer Seite. 1989 kam es zum Bruch, als Fidel Castro einen Veteranen der Revolution, General Ochoa, nach einem fragwürdigen Prozess hinrichten ließ. Seither politisierte Fariñas in der Dissidenz. Wegen seinem Engagement saß er 11 Jahre im Gefängnis. Fariñas erhält den Sacharow-Preis vor allem auf Initiative konservativer EU-Parlamentarier. Die EU steckt mitten im Prozess, ihre Kuba-Politik neu zu definieren. Seit die Regierung Castro im Sommer damit begann, politische Häftlinge zu entlassen, möchte insbesondere Spaniens sozialdemokratische Regierung auf Kuba zugehen und den Dialog suchen. Länder wie Tschechien, Deutschland oder Schweden fordern aber zunächst weitere Zugeständnisse Havannas. Mehr Meinungsfreiheit, mehr Pressefreiheit. Mit der Verleihung des Preises an Fariñas schließt sich das EU-Parlament offenbar dieser Forderung an, die auch Fariñas teilt.
Debería no levantarle la posición común, es mi opinión, porque el gobierno cubano no ha hecho nada.
Die EU soll ihre Zurückhaltung gegenüber Kuba noch nicht aufgeben, denn nach wie vor zensiere das Regime und unterdrücke die Opposition. Die große Frage ist nun, lässt Havanna Guillermo Fariñas nach Straßburg ausreisen, um den Preis entgegenzunehmen? Gut möglich aber auch, dass dieser es selber ablehnt, nach Europa zu fliegen, aus Furcht, dass man ihn nicht mehr auf die Insel zurücklässt. Denn eines wollte der Dissident bisher strikt verhindern, dass man ihn ins Exil abschiebt und so mundtot macht.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und so geht es bis gegen 6:45 weiter mit Loki Schmidt, Politikergattin und vor allem Naturschützerin. Und mit dem Streit um die richtigen Zahlen. Was würde ein Ja zur Ausschaffungsinitiative bringen? Doch zunächst das hier. Die Schweiz, genauer gesagt Montreux am Genfersee, empfängt die französische Welt am Frankophonie-Gipfel. Wer geht da hin? Die französischsprachigen Staaten der Welt natürlich, könnte man meinen. Aber der Gipfel ist mehr als das. Unter den Staatschefs und Ministerinnen hat es auch solche, bei denen man sich fragt, was sie auf einem Frankophonie-Gipfel verloren haben. Weshalb sind zum Beispiel Griechenland oder Österreich dabei und halten den Anlass gar für überaus wichtig? Fredrik Steiger.
venus des 70 pays membres ou observateurs de l'Organisation internationale de la...
Französischkenntnisse erwünscht, aber nicht verlangt. So präsentiert sich, etwas salopp gesagt, die Frankophonie-Bewegung in ihrer Eigenwerbung.
La Francophonie prône la diversité culturelle et linguistique. Il est essentiel qu'elle reconnaisse les différentes...
Deshalb machen inzwischen fast 70 Länder aus 5 Kontinenten mit. Nicht als einzige internationale Organisation setzt die Frankophonie eine steigende Mitgliederzahl mit steigender Bedeutung gleich und will daher wachsen. Weniger offenkundig ist hingegen, warum wollen nicht französischsprachige Staaten überhaupt dabei sein? Einzelnen geht es um Gemeinsamkeiten mit Frankreich. So erklärt etwa die griechische Vizebotschafterin Olga Kliamaki.
We have very, very much in common with this culture. We have also a long history. So we can...
Das antike Griechenland, genauso wie Jahrhunderte später Frankreich nach der Französischen Revolution, hätten die Welt mit ihrem Denken geprägt. Deswegen gäbe es viele gemeinsame Werte.
Common shared values of solidarity, democracy and human rights.
Solidarität, Demokratie und Menschenrechte verbinden die Mitglieder der Frankophonie. Das ist eine kühne Aussage, denn etliche Mitglieder der Bewegung sind alles andere als Musterdemokratien oder Rechtsstaaten. Als wertvoll und nützlich erachtet auch der vietnamesische Botschaftsrat Bui Dao Jong die Frankophonie.
C'est très important au point de vue de la culture et au point de vue de la langue et au point de vue de sa position dans la...
Sie stehen nicht nur für eine Kultur und eine Sprache, sondern für gemeinsame Lösungen für große Weltprobleme. Auch diese Einschätzung ist sehr optimistisch. Denn schlagkräftig ist die Frankophonie-Organisation nicht. Ihre Mittel sind beschränkt, das Sekretariat in Paris ist bescheiden, die Mitgliedschaft heterogen. Gerade für Mitgliedsländer, die weder ganz noch teilweise französischsprachig sind, stehen ohnehin weder die Sprache noch ein privilegiertes Verhältnis zu Frankreich im Vordergrund. Zwar erwähnt auch der rumänische Botschafter Ionel Nicusava, dass rumänisch und französisch verwandte Sprachen seien. Doch er begründet die Mitgliedschaft seines Landes letztlich mehr pragmatisch als ideell.
Creating better conditions to develop bilateral relations with certain countries.
Auf dem Frankophonie-Gipfel könne man hervorragend bilaterale Kontakte pflegen, gerade auch zu Ländern, mit denen man nicht ständig in engem Kontakt stehe, zu Ländern auf anderen Kontinenten.
It is a platform for debating and preparing common positions.
So finde man gemeinsame Positionen, die man dann in anderen Gremien einbringe, etwa in den Vereinten Nationen. Genau hier sieht auch Österreichs Botschafterin Bern Hans-Peter Manz, der früher sein Land am UNO-Hauptsitz vertrat, den Vorzug der Frankophonie. Sein Land ist zwar nicht Vollmitglied, aber engagierter Beobachter. Wichtig bei Frankophonie-Gipfeln seien nicht die Beschlüsse und Kommuniqués, wichtig sei, was hinter verschlossenen Türen laufe.
Es ist ein bisschen diffus. Es ist schwer, nach außen sichtbar zu machen, wie vielfältig die Sachen sind, die laufen. Hier treffen sich Minister und dann eben übers Wochenende die Staats- und Regierungschefs. Da lassen sich Dinge auch entscheiden. Aber nicht eben öffentlich, sondern da trifft man sich und macht sich Dinge aus.
Anders ausgedrückt, da wird Politik gemacht. Und das ist immer wichtiger. Denn zurzeit stehen sich auf der internationalen Bühne wieder Länderblöcke oft unversöhnlich gegenüber. Ob in der Klima-, der Handels-, der Entwicklungs- oder der Menschenrechtspolitik. Norden gegen Süden, Arme gegen Reiche, muslimische gegen christliche Staaten. Viele Prozesse sind blockiert. Bewegung gibt es erst wieder, wenn Länder aus verschiedenen Kulturen und Kontinenten gemeinsam Vorstöße lancieren. Und um solche gemeinsame Initiativen informell vorzubereiten, sei die Frankophonie geradezu ideal, meint Botschafter Manz.
In einer großen multilateralen Konferenz oder auch in einer Organisation muss ich breit abgestützt hineingehen.
So wird die Heterogenität der Frankophonie-Organisation zum Vorteil. Von Albanien bis Vanuatu, von Kanada bis Zypern, von Djibouti bis Haiti, alle können sie, neudeutsch gesagt, als Networking-Plattform nutzen. Der Erfolg des Gipfeltreffens in Montreux lässt sich also weder an den Gipfelreden noch an der Schlusserklärung ablesen. Doch möglicherweise später, an Vorstößen und Fortschritten in anderen multilateralen Gremien.
Kurzgeschnittene Haare, verschmitztes Lächeln aus schmalen Augen und fast immer eine brennende Zigarette zwischen den Fingern. So kennt man Luki Schmidt. Und auch sonst deutete wenig darauf hin, dass sie als Frau des früheren deutschen Bundeskanzlers Helmut Schmidt jahrelang wichtigste Repräsentationspflichten innehatte. Jetzt ist Luki Schmidt 91-jährig gestorben. Fritz Dinkelmann.
Sie war die Ehefrau von Helmut Schmidt und das zuerst und mit Nachdruck zu sagen, ist keine Herabsetzung einer Frau, die für ihre Verdienste um den Pflanzen- und Naturschutz zu ihrem 80. Geburtstag von der Universität Hamburg den Professorentitel erhielt. Locki Schmidt, das war eine intelligente, stolze Frau, eine Frau mit Stil, mit Format, eine Persönlichkeit. Aber Locki Schmidt, das war nicht nur in den Augen der Öffentlichkeit eben auch die Frau an der Seite von Helmut Schmidt, dem Altkanzler, mit dem sie seit 1942 verheiratet war, seit über 68 Jahren. Und umgekehrt war er an der Seite seiner Locki. Locki ohne Helmut und nun er ohne sie, unvorstellbar, aber so ist es jetzt. Locki starb in der Nacht auf Donnerstag, nachdem sie im September im gemeinsamen Bungalow in Langenhorn gestürzt und sich an einem Fuß verletzt hatte. Sie wurde operiert, aber sie erholte sich nicht mehr. Ihr gesundheitlicher Zustand war seit Wochen kritisch. Locki Schmidt war die Frau eines Bundeskanzlers und wird trotzdem nicht einfach als Kanzlergattin in Erinnerung bleiben. Und das liegt nicht nur daran, dass das, was sie in Helmut Schmidts Amtszeit 1974 bis 1982 an repräsentativen Pflichten zu erfüllen hatte, so lange zurückliegt. Und auch nicht nur an dem, was sie in ihrem Leben Eindrucksvolles geleistet hat. 34 Jahre lang war sie in Hamburg Lehrerin, dann wurde sie international bekannt als Botanikerin. Pflanzen sind nach ihr benannt worden und ausgerechnet heute kürte die von ihr gegründete Stiftung Naturschutz Hamburg eine von ihr ausgewählte Moorlilie zur Blume des Jahres 2011. Doch all das erklärt nicht, warum Locki, die sich immer rar gemacht hat, bei den Medien derart populär war in der deutschen Bevölkerung. Nie drängte sie sich auf und war trotzdem immer präsent. Diese Frau an der Seite eines Kanzlers, der erst viele Jahre nach seiner Amtszeit zum vielleicht respektiertesten deutschen Politiker wurde, sie genoss den gleichen Respekt wie ihr Mann, mit dem sie das Leben teilte, die Probleme und auch das Leid. Als Mutter von zwei Kindern verlor sie ihren Sohn schon vor dessen ersten Lebensjahr. Aber auch das Laster des Rauchens teilten die beiden. Darüber vor allem berichteten die Medien regelmäßig zwei Kettenraucher und das bis ins hohe Alter und das gelegentlich auch da, wo es verboten war, in aller Öffentlichkeit. Nicht um Aufsehen zu erregen oder einen besonderen Status zu demonstrieren, sondern sie rauchten, weil auch das zu ihrem Leben gehörte. Rauchen und selbst das mit Stil in dieser oft so stillosen Zeit. Die Menschen hatten sie gern, diese Locki, und trauern nun mit ihrem Mann Helmut um sie.
Es ist 18 Uhr und bald 39 Minuten, das Echo-Dossier über die Abstimmung von Ende November. Da geht es um die Ausschaffungsinitiative, eine ziemlich emotionale Vorlage. Das Thema Ausländer und Kriminalität polarisiert, speziell die Frage, wann straffällig gewordene Ausländer die Schweiz verlassen müssen. Wir schauen die aktuelle Praxis in den umliegenden Ländern an. Zunächst aber geht Inlandredaktor Christian von Burg der Frage nach, wie sich die Zahl der Ausschaffungen bei einer Annahme der Initiative verändern würde.
Der Kampf um die Ausschaffungsinitiative ist auch ein Kampf um Zahlen. So schreibt die SVP im offiziellen Abstimmungsbüchlein, bei einer Annahme der Initiative würden statt 400 künftig 1500 Ausländer und Ausländerinnen pro Jahr aus der Schweiz weggewiesen. Falsch, sagt FDP-Nationalrat Philipp Müller, der für den Gegenvorschlag wirbt. Er kennt sich im Ausländerrecht und in der aktuellen Ausweisungspraxis gut aus.
Es ist absurd, wenn man hier von 1500 Wegweisungen spricht, die dann kommen sollen. Das ist schlicht und einfach nicht möglich.
Dabei beruft sich die SVP auf offizielle Zahlen des Bundesamtes für Migration. Noch Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat sie verbreitet. Wem soll man nun glauben? Die Antwort ist gar nicht so einfach, denn eine nationale Statistik gibt es nicht. Jeder Kanton zählt die Wegweisungen straffälliger Ausländer anders. Eine heute veröffentlichte Erhebung der Kommission für Migrationsfragen zeigt aber, dass die Ausschaffungen in den letzten 2 Jahren merklich zugenommen haben. Allein im letzten Jahr waren es mindestens 750 Personen. Mit etwa so vielen rechnete das Bundesamt für Migration, falls der Gegenvorschlag angenommen würde. Bei den Ausgewiesenen handelt es sich fast ausschließlich um Männer. Der Anteil der Frauen liegt bei unter 10%. Ausländer mit einer Niederlassungsbewilligung waren selten betroffen, EU-Bürger fast nie. Jetzt kann man zwar, so hat es das Bundesamt für Migration gemacht, aufgrund der Strafstatistik zählen, wie viele Ausländer mit Annahme der Initiative oder des Gegenvorschlages zusätzlich das Land verlassen müssten. In der Praxis gibt es aber zahlreiche Einschränkungen. Darauf verweist auch Müller.
Das Thema von Leuten, die man nicht ausschaffen kann, weil der Herkunftsstaat, insbesondere afrikanische Staaten, ihre eigenen Leute nicht nehmen, diese Problematik wird bleiben.
Ebenfalls nicht ausgeschafft werden Minderjährige oder straffällige Ausländer, denen in ihrer Heimat Folter oder gar der Tod droht. Schon alleine deshalb, sagt Philipp Müller, sei es nicht möglich, annähernd korrekt zu berechnen, wie sich die Initiative oder der Gegenvorschlag in Zahlen auswirke. Beim Bundesamt für Migration bestätigt man die verschiedenen Einschränkungen und man verteidigt sich. Sprecher Michael Glauser:
Wir haben immer gesagt, dass das Schätzungen sind und dass man auch den Einzelfall anschauen muss.
Die St. Galler Justizdirektorin Karin Keller-Sutter, eine erfahrene Praktikerin im Ausschaffungsbereich, hält die Prognosen aus dem Bundesamt ebenfalls für unbrauchbar. Sie hält sie für Zahlenspielereien. An der heutigen Situation stört sie insbesondere, dass jeder Kanton eine andere Ausschaffungspraxis betreibt. Vor allem in der Westschweiz sei man in dieser Frage oft toleranter, sagt Keller-Sutter. Darauf deuteten verschiedene Zahlen hin.
Es war mindestens in der Vergangenheit so, dass im Asylbereich, beispielsweise in der Romandie, zurückhaltend rausgeschafft wurde oder weggewiesen wurde, als das in der Deutschschweiz der Fall war.
Und dies solle sich nun ändern, sagt die Justizdirektorin, die für den Gegenvorschlag eintritt. Mit verlässlichen Zahlen lässt sich im Abstimmungskampf um die Ausschaffungsinitiative also nicht punkten. Wird die Initiative oder der Gegenvorschlag jedoch angenommen, so kann man immerhin davon ausgehen, dass ein straffälliger Ausländer künftig überall ähnlich behandelt wird, egal ob er in Genf oder in St. Gallen wohnt.
Christian von Burg. Auch im übrigen Europa werden kriminelle Ausländer ausgeschafft. Die einzelnen Länder haben jedoch ganz unterschiedliche Regelungen. Wie steht die Schweiz da im europäischen Vergleich und weshalb wird die Ausschaffungsinitiative in der EU aufmerksam beobachtet? Alexander Sauter.
Der Schweizer Botschafter bei der EU in Brüssel hat momentan viel zu tun. Er muss seinen europäischen Kollegen die Ausschaffungsinitiative erklären. Der Grund: Die EU akzeptiert eine automatische Ausweisung von EU-Bürgern nicht und genau dies sieht die SVP-Initiative vor. Dies verstoße gegen das bilaterale Abkommen über die Personenfreizügigkeit, sagt die EU, und dem habe die Schweiz vor 8 Jahren zugestimmt. Diese Auffassung vertritt auch Daniel Thürer, Professor für Völker- und Europarecht an der Universität Zürich. Denn bevor ein EU-Bürger ausgeschafft werde, müsse immer die Verhältnismäßigkeit geprüft werden.
Gegen dieses Grundgebot des Freizügigkeitsrechts verstößt der Initiativtext ganz klar.
Zudem, betont Europarechtler Thürer, müsse jeder Fall einzeln betrachtet werden, ganz egal, welche Nationalität ein Straftäter habe.
Es wäre immer auch zu berücksichtigen, ja, was sind denn die persönlichen Verhältnisse des Betroffenen? Lebt der Betreffende schon lange in der Schweiz? Ist er in eine Familie integriert? Was wären die Folgen, wenn er in seinen Heimatstaat ausgewiesen würde? Es ist eine Güterabwägung vorzunehmen. Und zwar ist eine Güterabwägung gemessen an den persönlichen Verhältnissen.
Zum Beispiel ein ausländischer minderjähriger Jugendlicher, der erstmals bei einem Einbruchdiebstahl erwischt wird. Sollte die Initiative angenommen werden, müsse der Jugendliche zwingend das Land verlassen. Ob dies auch verhältnismäßig ist, würde das Gericht nicht mehr überprüfen. Mit dieser harten Linie stünde die Schweiz in Europa alleine da. Bei allen Nachbarstaaten gibt es laut Gesetz Ausnahmen. Etwa dann, wenn der ausgewiesenen Person im Herkunftsland Folter droht. Oder eben bei Minderjährigen. Das sagt Lukas Heckendorn, Vizedirektor am Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung.
Zum Teil wird explizit auf die Europäische Menschenrechtskonvention verwiesen. Und die Minderjährigkeit ist ein Unterfall dieser Schutzvorschriften, wo eben alle Mitgliedstaaten sagen, wir können nicht einfach ausweisen, auch wenn, sogar wenn das Recht selbst sagt, eigentlich müsste diese Person ausgewiesen werden.
Deshalb verfügen die Behörden in praktisch allen europäischen Nachbarländern über einen großen Ermessensspielraum. Sie können selbst entscheiden, wann ein Ausländer ausgeschafft wird.
Ein Beispiel für dieses Ermessen ist das österreichische Recht, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass bei jeder Ausschaffung eine Interessensabwägung vorgenommen werden muss. Also das Ermessen ist wesentlich, ich denke, in allen Mitgliedstaaten, nicht überall gleich, aber sie spielt eine Rolle.
Ein Vergleich zeigt zudem, dass die Kriterien höchst unterschiedlich sind. So ist in Deutschland eine Ausschaffung bereits ab einer unbedingten Gefängnisstrafe von nur einem Tag möglich. In Italien hingegen erst ab einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren. In Frankreich wird zudem berücksichtigt, wie lange ein Ausländer im Land wohnt. Je länger er sich straffrei aufgehalten hat, umso schwerer muss die Tat sein, bevor er ausgeschafft wird. Würde die Ausschaffungsinitiative angenommen, hätte die Schweiz eine der strengsten Regelungen Europas. Mit dem Gegenvorschlag von Bund und Parlament hingegen würden die Bestimmungen zwar auch verschärft, aber sie wären dann ähnlich wie jene in der EU. Und der Schweizer Botschaft in Brüssel müsste seinen Kollegen etwas weniger erklären.
Das war ein Bericht von Alexander Sauter. Damit sind wir am Ende des heutigen Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.